Leistungsbeurteilung an Hochschulen. Wie beurteilen Dozierende an Hochschulen Leistungen von Studierenden? Heute im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast Tetiana Kaufmann von der ZHAW sowie Tobias Zimmermann von der PH Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
Willkommen zu einer neuen Folge von Resonanzraum Bildung. Heute zu einem Thema, das die Dozierenden und Studierenden gleichermaßen betrifft und derzeit stark im Wandel ist: die Leistungsbeurteilung an Hochschulen. In einer Zeit, in der KI-Tools wie ChatGPT in der Lehre, beim Lernen und bei schriftlichen Arbeiten mitmischen und klassische Prüfungsformate herausgefordert werden, stellen sich folgende zentrale Fragen. Was macht eigentlich eine faire, transparente und lernförderliche Beurteilung aus? Welche Rolle spielt die Kompetenzorientierung? Und wie können Leistungsnachweise im Zeitalter von KI so gestaltet werden, dass die Studierenden die angestrebten Kompetenzen erwerben? Darüber sprechen wir mit unseren beiden Gästen, Tetiana Kaufmann und Tobias Zimmermann. Tetiana Kaufmann ist Dozentin an der ZHAW Life Sciences und Facility Management. Tobias Zimmermann leitet das Zentrum für Hochschuldidaktik und Hochschulentwicklung und ist Dozent für die Hochschuldidaktik an der PH Zürich. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Mein Name ist Wiltrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Willkommen an Sie beide. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wenn Sie an Ihre eigene Studienzeit zurückdenken und sich an eine Prüfung oder eine Leistungsbeurteilung erinnern, die Ihnen besonders im Kopf geblieben ist, was hat Sie daran besonders geprägt? Vielleicht positiv, aber vielleicht auch negativ, Frau Kaufmann.
Wenn ich an meine Studienzeit denke, dann sind mir Prüfungen, Prüfungssituationen eher als stressige Situationen im Kopf geblieben. Vor allem mit so mehreren intensiven Tagen Vorbereitung kurz davor. Gleichzeitig erinnere ich mich an die Inhalte der Module nicht so gut. Mhm. Was mir demgegenüber positiv geblieben ist, ist eine Verhandlungssimulation als Leistungsnachweis in einem der Module in meinem Masterstudium. Das war Modul Verhandlungsgeschick und wir mussten unterschiedlich, also verschiedene EU-Länder vertreten und eine gemeinsame EU-Position zu einem damals aktuellen militärischen Konflikt ausarbeiten. Und die theoretischen Konzepte im Verhandlungsgeschick, die wir anwenden mussten, sind mir bis heute eigentlich sehr präsent im Kopf geblieben. Und das ist schon gut über 10 Jahre her.
Wow, also die konkrete Simulation hat bewirkt, dass die Theorie geblieben ist.
Voll, ja.
Herr Zimmermann, ist es Ihnen auch so gegangen?
Also es gab sicher auch solche positiven Erlebnisse. Für mich waren die Prüfungen, wo ich mich jeweils darauf gefreut habe, vor allem in der Primarschule, später war es etwas durchzogener, waren die Schulaufsätze, weil das für mich immer so einfach eine Zeit war, wo ich mich kreativ austoben konnte. Im Gymnasium wurde es dann zum Teil halt etwas formalistischer und das hat mir dann auch etwas weniger Spaß gemacht. Aber ich habe vor allem, also wenn die Frage jetzt ist auf die Studienzeit bezogen, ist für mich eine bleibende Erinnerung, ist, dass ich eigentlich seit der Zeit der Matura körperliche Probleme hatte mit dem Schreiben, weil ich mir bei diesen vielen vierstündigen Probeprüfungen, schriftlichen, habe ich mir eine Sehnenscheinentzündung geholt, die dann jahrelang auch im Studium mit den vielen Notizen machen, damals noch in der Vorlesung, heute würde man das wahrscheinlich mit dem Laptop machen, immer wieder, das ist nie richtig weggegangen. Und ich habe mehrere Prüfungen, schon die Matura-Prüfungen, 2 schriftliche Prüfungen, habe ich am Computer des Rektors im Rektorenzimmer geschrieben. Und auch im Studium war ich 2-3 Mal froh um unbürokratische Lösungen. Und ich habe so beide Seiten erlebt. Das eine ist so Bürokratie, meistens eher so die Sekretariate, die fanden, na, schon wieder einer, der eine extra Wurst will. Aber auch sehr viel empathische und sinnvolle, einfache Lösungen für das Problem. Also auch sehr viele schöne Erfahrungen machen dürfen. Und eigentlich da hat mich das schon auch geprägt, weil ich finde, Prüfungen sollen für Studierende immer eine Chance sein, zu zeigen, was sie können. Und nicht irgendwie etwas, wo ich darauf warte, dass sie irgendwelche Probleme kriegen oder Fehler machen.
Sehr interessant. Wir hören ganz kurz, was die Studierenden sagen und hören zwei Studierende, welche ihre Erfahrungen der Leistungsbeurteilung an Hochschulen schildern.
Besonders eindrücklich habe ich eine Prüfung gefunden, wo wir immer das Gespräch führen und das analysieren. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass wir gar nicht so viel gelernt haben. Und dann, als wir das Gespräch analysiert haben, habe ich gemerkt, wie viel man eigentlich dann doch noch mitgenommen hat oder wie viel man auch Bezug machen kann. Das habe ich schon noch eindrücklich gefunden. Wir haben sehr wenig Prüfungen, wo wirklich wie so Klausur abläuft, sondern mehr so Leistungsnachweise, wo Vorträge, irgendwelche Arbeiten sind. Und dort ist sehr oft so ein bisschen unklare Beschreibung, was sie genau von einem wollen, obwohl es eigentlich dann, glaube ich, doch eine genaue Angabe gibt, was sie gerne erwarten, also was sie eigentlich erwartet, aber es wird wie nicht mitteilt.
Je nachdem, wer die Frage gestellt hat, ist es halt wie klarer gewesen, was man erwartet von der Frage. Oder es sind wie die Bedingungen auch völlig anders gewesen. Also die haben dann wie vielleicht können mehr zusammen sich absprechen und etwas zusammen erarbeiten und wie so einander helfen. Und bei der anderen ist es mehr so gewesen, ja, du sagst etwas und dann die andere Person zu dieser Frage. Und das ist halt wie nicht die gleiche Prüfung im Endeffekt, wo man das Gefühl hat, das kann man auch nicht gleich bewerten.
Wenn wir jetzt diese beiden Studierenden hören, ich höre heraus Klarheit als ein Stichwort, ich höre auch heraus Zusammenarbeit, aber auch Bezüge herstellen zu können. Was ist denn jetzt eine gerechte Leistungsbeurteilung? Was bedeutet denn für Sie persönlich eine Leistungsbeurteilung? Wie würden Sie eine Leistungsbeurteilung beschreiben, die gut ist in der Hochschullehre? Ich weiß gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Frau Kaufmann, was sagen Sie dazu?
Ich würde gerne auf einen Punkt zurückkommen, den eine der Studentinnen genannt hat, nämlich klare Anforderungen seitens Lehrpersonen. Die finde ich auch extrem wichtig. Klare Anforderungen und klare Beurteilungskriterien, sei es mit einer Rubrik zum Beispiel oder auch ohne. Aber die Kriterien müssen für mich nachvollziehbar sein, nicht nur für die Lehrpersonen, sondern vor allem für die Studierenden. Sie müssen klar und transparent sein. Ich habe auch schon einige Rubriken gesehen mit ganz vielen Kriterien und wo zwischen verschiedenen Noten differenziert wird, also zwar differenziert wird, aber eigentlich ist diese Differenzierung so unfassbar und so allgemein, dass es den Studierenden gar nichts bringt. Und da denke ich, muss man ganz genau schauen, dass die Kriterien wirklich helfen, den Studierenden zu verstehen, okay, was für eine Leistung ist erwartet und wie werde ich bewertet. Das können Sie gleich auch berücksichtigen. Noch ein anderer Punkt, der mir wichtig scheint, ist formatives Feedback. Dass die Studierenden ein gutes, nützliches Feedback kriegen, und zwar, dass sie die Chance haben, das Feedback zu implementieren und so ihre Leistung zu verbessern und ja auch ihre Note dann schlussendlich zu verbessern. Aber sie haben diese Chance. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der für mich persönlich immer eine große Rolle spielt. Auch in meinem Studiengang, wir haben ziemlich viele Studierenden, das heißt auch mehrere Lehrpersonen in Modulen involviert sind. Und für mich ist wichtig, wenn mehrere Lehrpersonen an der Beurteilung teilnehmen und so aufteilen die Arbeiten unter sich, da müssen sie sich sehr gut absprechen. Mhm. Auch wenn es klare Bewertungsraster gibt und Rubriken, es bleibt trotzdem eine gewisse Subjektivität. Und man braucht schon so Absprachen oder sogar so diese Vereinheitlichungsworkshops, wir machen solche manchmal, die wirklich helfen, die Kriterien zu vereinheitlichen. Und ich denke, das ist dann auch fair gegenüber den Studierenden.
Herr Zimmermann, Sie nicken die ganze Zeit. Sie stimmen dem zu, oder haben Sie noch was anzufügen?
Nein, also anzufügen hätte ich schon noch zwei, drei Punkte, aber ich bin mit allem einverstanden, was du gesagt hast, Tatjana. Vielleicht noch ein Punkt jetzt zu der problematischen Situation, die eine Studentin geschildert hat. Das eine ist eben die nicht vorhandene Transparenz, was eigentlich erwartet wird und wie das bewertet wird, was sie machen. Und das andere ist auch, also wenn wir jetzt da ein sozialwissenschaftliches Experiment hätten, oder wenn die Studierenden nicht gleich behandelt werden, das widerspricht quasi dem Anspruch auch an die Reliabilität, an die Zuverlässigkeit. Da muss ja etwas Unterschiedliches rauskommen, wenn ich die Studierenden nicht gleich behandle. Und in einem sozialwissenschaftlichen Experiment würde das quasi, also wenn ich das publizieren wollte, würde ich da hängen bleiben, oder am Review, da würden die Reviewer sagen, das entspricht nicht den Gütekriterien. Und ich glaube ja, also da würde ich schon hoffen, dass die Dozierenden sich dann irgendwann noch absprechen oder vielleicht herausfinden, dass sie da sehr ungleich vorgehen. Es gibt manchmal, wenn man neue Dinge einführt, dass man vielleicht implizit annimmt, alle verstehen das Gleiche drunter und dann irgendwann merkt, das ist nicht so. Also ist kein Vorwurf jetzt an diese Dozierenden. Aber ich glaube, wenn man es merkt, dann muss man reagieren.
Und aber wie sieht das denn heute aus an den Hochschulen? Also Sie haben ja sehr viel Erfahrung schon und auch Kontakt sehr viel zu Dozierenden, aber auch zu Teilnehmenden von Weiterbildungen. Was sind denn so die typischen Formate für Leistungsbeurteilung an Hochschulen?
Es gibt zwei Dinge. Es gibt so eine Tradition oder typische traditionelle Formate. Und das sind so Dinge wie halt wirklich schriftliche Klausuren, Multiple-Choice-Tests, Closed-Book-Prüfungen. Also man darf keine Hilfsmittel haben, muss alles im Kopf haben, irgendwie alleine, ja, nicht mit jemandem sprechen. So. Dann die andere akademische Seite, typisch auch schriftliche Arbeiten, ausführlich sich in etwas vertiefen, 20, 30 Seiten zu etwas schreiben, natürlich die Bachelor- und Masterarbeiten. Und dann gibt es so, würde ich sagen, eine modernere Entwicklung, wie das Beispiel, was du gerade am Eingang berichtet hast, Tatjana, wo du eben Verhandlungsgeschick und eben auch quasi wie Handlungskompetenz eigentlich zeigen musstest. Und das haben wir auch von der einen Studentin jetzt gehört. Also das positive Beispiel, auf das hätte ich vorhin auch noch zu sprechen kommen wollen, oder mit diesem Gespräch, das sie geführt und dann analysiert hat. Und was sie sagt, ja, zuerst habe ich nicht ganz begriffen, was das soll, aber beim Analysieren hat sie dann eben gemerkt, dass sie hier wahrscheinlich eben eine gute Verbindung zwischen Theorie und Praxis herstellen kann. Und gerade so in sozialwissenschaftlichen Fächern, wie jetzt auch bei uns an der Pädagogischen Hochschule, ist das sehr wertvoll, wenn man eben so Modelle und so auch mal anwenden kann und dann wieder reflektieren und analysieren, wie ist das gelaufen, was ist gut gegangen oder so, wie ich mir das erhofft habe, was könnte ich das nächste Mal anders machen. Und das sind dann die Gelegenheiten für die formativen Feedbacks, die du vorhin erwähnt hast.
Sie haben jetzt ein Stichwort gebracht, Herr Zimmermann, die Kompetenzorientierung oder also die Hochschullehre, auch Module, Lehrveranstaltungen, Curricula sind heutzutage auch in der Berufsbildung kompetenzorientiert formuliert. Welchen Einfluss hat das auf die Leistungsbeurteilung aus Ihrer Erfahrung, Frau Kaufmann?
Einen sehr großen Einfluss auf die Leistungsnachweise. Wenn wir kompetenzorientiert unterrichten wollen, also lehren, dann fokussieren wir uns auf Handlungsfähigkeit der Studierenden. Wir gestalten die Lernaktivitäten so, dass die Handlungsfähigkeit gefördert wird. Und dementsprechend braucht es auch Leistungsnachweise, die diese Handlungsfähigkeit prüfen können. Oder? Es geht dabei, wie Tobias schon gesagt hat, weniger um so Klausuren und Wissensabfragen, sondern was man mit diesem Wissen machen kann, wie man das Wissen einsetzt. Und da braucht es auch andere Formate. Also es gibt so viele Formate von Leistungsnachweisen bei mir Richtung Projekte, Hands-on, Aufträge, Simulationen, Arbeit mit den Praxispartnern und so weiter und so weiter, aber wo man konkrete Kompetenzen demonstrieren kann. Und im Allgemeinen für mich Kompetenzorientierung, es geht eigentlich um einen sehr großen systematischen Wechsel an der Hochschule, also oder in einem Studiengang. Für mich bezieht es sich nicht auf irgendwelche Inhalte in einzelnen Modulen, sondern es ist wirklich ein systemischer Wechsel. Also zum einen braucht es ein klares Kompetenzmodell, wo eigentlich die Tätigkeiten unserer künftigen Absolvierenden klar definiert werden, heute und künftig auch. Und auch Kompetenzen fachlich, also auch überfachliche Kompetenzen, ausformuliert sind. Und zwar als Kompetenzen, oder? Das ist auch eine Herausforderung, dass dieses Können-Teilchen und Handeln-Teilchen da in Begriffen ist. Und wenn es klare Kompetenzen gibt, darauf kann man sich dann schon für die Ableitung von Lernzielen und also Leistungsnachweisen gut orientieren.
Sie haben das jetzt ganz kurz angesprochen. Jedes Fachwissen oder sagen wir so, jede Anwendung von Fachwissen kommt ja im Idealfall in eine Handlung. Und dabei lerne ich eben nicht nur das Fachliche, sondern eben auch, Sie haben es gesagt, das Überfachliche oder Transversale oder welchen Begriff wir verwenden wollen. Herr Zimmermann, wie kann man solche ganz kontextspezifischen Handlungskompetenzen, die wir ja auch fördern sollten, vor allem in diesen sozialwissenschaftlichen Feldern, Wie kann man das bewerten? Lässt sich so etwas bewerten?
Ich würde schon sagen, es ist eben eine Gefahr, dass man irgendwie sich auf scheinbar klare Dinge zurückzieht bei der Beurteilung, um irgendwie häufig dann aus Angst zum Beispiel vor Rekursen, Rechtsfällen und so, diese scheinbare Klarheit dann zu haben. Aber die ist erstens meistens dann auch nicht so klar. Und zweitens vergibt man sich halt wirklich damit die Möglichkeit, Leistungsbeurteilungssituationen als Lerngelegenheit zu nutzen. Und ich glaube, gerade an den Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen haben wir eigentlich noch eine Chance mehr, weil ja meistens doch die Studiengänge haben, die sehr professionsorientiert sind oder zumindest auf einen klaren beruflichen Kontext bezogen sind. Das heißt, diese Anwendungssituationen sind klarer, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Germanistikstudium habe, wo das dann doch schon sehr divers ist, wo die Leute nachher hingehen. Und dann kann ich eben solche sogenannten authentischen Leistungsnachweissituationen, also mit einem klaren Lebensweltbezug, sie sind nicht echt, aber sie sind sehr ähnlich, wie es mir begegnen könnte, wenn ich nachher in einem Berufsfeld drin bin. Und ich glaube schon, das kann man beurteilen. Und es ist letztlich, man sieht eigentlich besser, was die Studierenden können und wo sie stehen und auch wo sie sich noch entwickeln können, als wenn ich einfach Wissen abstrakt abfrage. Also ich finde das Beispiel, das ich von dir, Tatjana, kennengelernt habe, da sehr spannend mit der Debatte, wo ihr ja auch bewertet habt, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ich würde gerne dieses Beispiel ein bisschen erklären, also was du jetzt ansprichst, weil ich bin auch überzeugt, dass fachliche Inhalte zusammen mit überfachlichen Kompetenzen trainiert werden sollen. Oder überfachliche Kompetenzen, ja, ich mag den Begriff aufs Englische viel mehr, so transferable skills. Ich denke, das ist ein bisschen ein gelungener Begriff. Aber dass wir in unseren Fachmodulen nicht nur auf dem fachlichen Wissen fokussieren, sondern zusammen mit diesen transferable skills. Und wenn ich ein konkretes Modul als Beispiel vorstellen darf, also zusammen mit meiner Kollegin Monika Hutter leite ich das Modul Klimawandel, das im ersten Studienjahr im Bachelor Umweltingenieurwesen bei uns stattfindet. Und in diesem Modul haben wir auch Vorlesungen, klassische Vorlesungen, wo fachliche Inhalte, zum Beispiel Auswirkungen oder Treiber des Klimawandels, vermittelt werden. Aber uns ist auch wichtig, dass Studierende dieses Wissen dafür einsetzen, dass sie aktuelle klimapolitische Entwicklungen und Diskussionen in der Schweiz kritisch aus verschiedenen Perspektiven beurteilen können und noch ihre eigene Meinung dazu bilden können. Und dafür reichen Vorlesungen nicht. Mhm. Dafür braucht es Raum für Diskussion. Also zuerst, wenn wir über Lernaktivitäten oder Unterricht selber sprechen. Und wir haben Seminare, in denen wir verschiedene Lösungsansätze besprechen. Also im Fokus steht die Diskussion der Studierenden. Sie besprechen das. Diese Lösungsansätze, wir formulieren die als problematisierte Fragestellungen und es gibt keine so klare falsche Antwort oder richtige Antwort, sondern es muss aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Und es ist noch im Fokus steht die Argumentation seitens der Studierenden, also ihre Meinung und aber, dass diese Meinung begründet ist mit konkreten Argumenten. Dafür erhalten sie auch gezieltes Training zum Argumentieren. Das findet parallel statt, damit sie in der Diskussion wirklich ihre Argumente klar und auch überzeugend präsentieren können. Und dann die Leistungsnachweise braucht das auch entsprechende, oder? Da kommen wir zur Debatte, die du genannt hast. Wir haben zwei. Einerseits eine schriftliche Stellungnahme. Da simulieren wir ein Vernehmlassungsverfahren. Also Studierende reichen eine Stellungnahme im Namen von gewissen Akteursgruppen ein, wo sie ihre Position erklären und mit konkreten Argumenten, gut belegten Begründen unterstützen. Und der zweite Leistungsnachweis ist eine mündliche Debatte, wo sie für oder gegen eine gewisse Maßnahme auch argumentieren. So Fokus ist nicht nur auf dem Fachlichen, und das brauchen sie um etwas Sinnvolles da zu erarbeiten, aber auch auf diese Argumentationsfähigkeiten, die zusammen mit dem Fachlichen erbringen müssen.
Also auch die kritische Betrachtung zu üben oder auch die eigenständige Bewertung von all dieser Information, die ich ja heutzutage überall finden kann,
Und auch zu erlernen. Die Reaktion auf die Argumente gegenüber. Also wie präsentiere ich mein Argument, wie höre ich zu und reagiere auch auf die Aussagen anderer und wie kommen wir ins Gespräch zusammen?
Das ist sehr spannend, wenn ich Ihnen zuhöre. Ich möchte gerne jetzt ein bisschen zu einem anderen Thema springen, das sehr oft verknüpft ist heutzutage mit dem Thema Leistungsbeurteilung an Hochschulen im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, ChatGPT. Muss sich vielleicht auch die Hochschule überlegen, wie zukünftig Leistungsbeurteilung aussehen müsste? Welche Entwicklungen oder Veränderungen können Sie denn momentan beobachten im Hinblick auf Prüfungen, Feedback oder auch vielleicht Bewertungskriterien? Frau Kaufmann hat von den Rubrics gesprochen, auch am Anfang. Herr Zimmermann, was haben Sie da für Einblicke momentan?
Also ich habe den Eindruck, dass es eigentlich Dinge beschleunigt, die schon im Gang waren, nämlich eben diesen Shift, wenn man das so sagen kann, hin eher zu Handlungskompetenzen, zu Leistungsnachweisen, die irgendwie in eine realistische Situation eingebettet sind, wie sie dann auch in der beruflichen Zukunft aussehen könnte. Das beschleunigt sich eigentlich noch, weil es ist irgendwie eigentlich logisch, wenn man sich's überlegt, weil ja ganz viele dieser klassischen Arbeiten, die ich am Anfang mal erwähnt habe, das können jetzt diese KI-Tools eher besser als wir Menschen, vor allem wenn es einfache Aufgaben sind. Also ich glaube, es war noch nie wahnsinnig sinnvoll, als Leistungsnachweis irgendwie ein Buch oder einen wissenschaftlichen Artikel zusammenfassen zu lassen, weil man da eigentlich nur auf der Ebene so Verstehen maximal anlangt jetzt. Aber aufs Anwenden oder einen neuen Kontext transferieren oder so kommt man damit ja generell nicht. Und von daher finde ich das auch gar nicht so schlimm jetzt, auch wenn es natürlich viele Prüfungsordnungen und Dozierende und so etwas jetzt aus der Ruhe bringt. Aber eigentlich hat das auch positive Effekte, weil man sich nämlich viel genauer überlegen muss, was wollen wir, dass die Studierenden es können sollen. Und all das, was die KI kann, ist eigentlich nicht so das Interessante, weil im Prinzip, was die KI produzieren kann, das ist rein auf Wissensebene mindestens schon auf dem Stand eines Masterstudierenden in einem bestimmten Fach. Also sie bestehen ja Anwaltsprüfungen und ich weiß nicht was. Und das Relevante, was uns eben dann als Menschen auszeichnet, ist diese Fähigkeit, die Dinge im Kontext anwenden zu können. Und ich beobachte schon, dass viele Überlegungen stattfinden, wie können Leistungsnachweise aussehen, damit wir wirklich sehen können, wie die Studierenden wissensbasiert handeln in solchen eben so authentischen Settings, wie du sie vorher beschrieben hast, Tatjana.
Ja, oft verknüpft ist das damit ja auch das Thema der Plagiate oder der Plagiatsvorwürfe oder der Gefahr, alles aus ChatGPT mir schreiben zu lassen, sogar PowerPoints kann ich mir daraus erstellen lassen und so weiter, oder? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kaufmann? Ist es notwendig, hier umzudenken? Wie gehen wir damit um hinsichtlich dieser Gefahr?
Ja, also ich denke, darüber zu denken ist schon nötig. Wir müssen das schon miteinander diskutieren. Als erstens denke ich, wir sollten klar den Studierenden kommunizieren, wann KI eingesetzt werden darf und wann es sinnvoll ist, KI-Tools einzusetzen, wie das zu dokumentieren ist und wie die generierten Outputs von KI, also Inhalte, auch richtig zu referenzieren sind. Ich denke, wir müssen Studierenden auch klar machen, dass wenn sie etwas von KI übernehmen, und ich meine mehr als zum Denkenanstoß oder Formulierungshilfe, ich spreche nicht davon, sondern mehr von Inhalt, oder? Dann müssen sie das eigentlich als menschliche Quelle auch behandeln, wenn wir über Zitieren, Referenzieren sprechen und auch richtig Quellenangaben machen in diesem Fall. Also, und ich denke, vielen Studierenden ist es noch nicht bewusst, dass wenn sie etwas von KI nutzen, vom Inhalt, dann müssen sie das auch korrekt referenzieren. Das ist zum einen. Zum anderen, ich denke, es ist wichtig oder umso wichtiger, wenn wir Studierende bei ihrer Arbeit am Leistungsnachweis auch begleiten und wenn sie Schritt für Schritt
dafür vorbereitet werden. Mit Diskussionen, Workshops, Aufträgen, formativen Feedback von Lehrpersonen. Also wenn Studierende wirklich als Prozess am Leistungsnachweis arbeiten, wenn Lehrpersonen auch die Leistungen ein bisschen spüren und sehen können und auch intervenieren können und nicht nur, wenn wir so eine Momentaufnahme am Ende machen, dann denke ich, auch Lehrpersonen können ein bisschen besser beurteilen, okay, war es das vielleicht etwas plagiatmäßig mit KI oder nicht, weil sie auch die Zwischenleistungen beobachtet haben.
Verwenden Sie KI selbst?
Ja,
um die Feedbacks zu schreiben vielleicht?
ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also größtenteils nicht. In meinem Modul, ich habe die Leistungsnachweise früher ein bisschen erläutert, die lassen eigentlich nicht so gut KI verwenden, um Feedback zu geben. Mhm. Weil ich fokussiere in meinem Feedback auf der Stärke der Argumentation von Studierenden und die Argumentation bezieht sich auf sehr aktuelle oder mögliche künftige Entwicklungen in der Schweiz. Und in meiner Erfahrung ist KI gar nicht gut darin, diese zu beurteilen. Und ich habe ein bisschen probiert, ob KI Feedback geben kann auf die Arbeiten. Mhm. Und das Feedback ist eher oberflächlich und allgemein. Und ich denke nicht, dass Studierende davon profitieren können. Mhm. Was ich aber mache, wenn ich mein Feedback als Bullet Points oder so stichwortartmäßig ausschreibe, dann bitte ich KI, bitte vollständige Sätze ausformulieren. Das spart mir schon ein bisschen Zeit.
Wie kann man denn Feedback gestalten, dass es mir hilft, weiterzulernen? Also mit Bullet Points, mit Struktur, hat Frau Kaufmann jetzt gerade gesagt. Gibt es da noch andere Möglichkeiten oder haben Sie andere Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich glaube, das Entscheidende ist, dass das Feedback für Studierende relevant ist. Also dass sie es subjektiv als relevant einschätzen, als bedeutsam für sich. Und ich glaube, da ist eine wesentliche Maßnahme, die ich selbst, wo immer es möglich umzusetzen versuche, dass man Studierende oder auch Weiterbildungsteilnehmende bei uns in der Hochschuldidaktik, dass man sie bittet, zu dem Produkt, was auch immer sie jetzt da ein Feedback dazu bekommen, dass sie selbst 2-3 Fragen dazu stellen, zu denen sie gerne ein Feedback hätten. Mhm. Also damit hatte ich Mühe oder ich würde gerne wissen, wie das wirkt. Und dann behandle ich das prioritär, weil ich davon ausgehe, das sind die Dinge, die die Studierenden wirklich wissen wollen. Plus vielleicht noch 2-3 Punkte, wo ich dann finde, das würde ich jetzt noch herausstreichen wollen. Aber lieber wenige Punkte und die gezielt adressieren, als so irgendwie ein riesen Feedback-Wust, das die Studierenden völlig überfährt und wo sie dann eigentlich nicht mehr wissen, was sie jetzt mit all diesen vielen Informationen anfangen sollen. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, es gibt schon so ein paar Regeln, quasi, also Regeln ein bisschen in Anführungszeichen, wie man Feedback motivationsförderlich erteilen kann. Also so, dass die Studierenden eben nicht das Gefühl haben, ich habe alles falsch gemacht und lohnt sich eh nicht irgendwie da, sich noch anzustrengen, sondern eher denken, aha, ich kann mich weiterentwickeln, das Glas ist halb voll oder so, oder 3/4 voll. Und das habe ich in meinem Buch auch zu beschreiben versucht, weil ich das Gefühl habe, da gibt es noch relativ viel Potenzial. Das kostet uns als Dozierende nicht mehr Aufwand, außer einmal vielleicht zu lernen, wie man Feedback so geben kann. Aber nachher erzielen wir mehr Wirkung damit.
Das ist sehr interessant, wenn ich Ihnen so zuhöre. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, bedeutet denn das nicht viel mehr Zeitaufwand? Leistungsbeurteilung in solch innovativen Formen zu gestalten, mit individuellem Feedback, mit formativem Feedback, wie Sie es beschrieben haben, Frau Kaufmann. Ist das möglich? Ist das nicht zusätzliche Belastung? Oder bräuchten Dozierende vielleicht darin auch Unterstützung?
Ja, also ich denke, man muss sich schon bewusst sein, dass es doch mehr Aufwand ist im Vergleich mit klassischen Prüfungen. Und die Hochschulen sollten auch entsprechende Dotationen ermöglichen, aber auch mit begrenzter Zeit und begrenzten personellen Ressourcen kann man den Aufwand optimieren und die Zeit priorisieren. Zum Beispiel, man könnte sich überlegen beim Feedback geben, was kann tatsächlich KI übernehmen? Formalitäten, Rechtschreibung und so weiter, das müssen wir nicht mehr kommentieren. Oder man könnte sich auch überlegen, wie man die Zeit priorisiert, im Sinne, vielleicht macht es Sinn, manchmal Kontaktstunden zu reduzieren und stattdessen mehr Feedback zu geben oder mehr in die Begleitung zu investieren. Mhm. Also Optionen oder Varianten, Lösungen für die Optimierung des Aufwands, glaube ich, gibt es schon.
Mhm. Also auch mit dem Setting vielleicht ein bisschen zu spielen,
genau,
was wir in den Veranstaltungen haben. Herr Zimmermann, haben Sie noch andere Ideen oder Erfahrungen vielleicht sogar?
Also ich glaube, also ich stimme dir zu, oder, dass es in vielen Fällen aufwendiger ist, auch nicht überall. Also ich meine, so schriftliche Klausuren können auch sehr aufwendig zum Korrigieren sein, gerade wenn sie Essay-Format haben. Ich glaube, es sind so zwei Dinge. Das eine ist so eine Prüfung oder ein Leistungsnachweis, wie du es vorhin geschildert hast, mit, wenn sie Debatten führen müssen, wenn sie so eine Stellungnahme machen müssen, wie in einem Vernehmlassungsprozess. Da lernen die Studierenden so viel, dass es vielleicht auch etwas weniger Leistungsnachweise braucht, weil sie da mehr lernen. Weil so die klassischen Auswendiglernprüfungen, das ist lernpsychologisch eigentlich bestens belegt, wenn das so ist, dass sie einfach eine Woche, zwei vorher anfangen zu lernen, da bleibt langfristig sehr, sehr wenig davon hängen. Man könnte auch volkswirtschaftlich argumentieren, dass da sehr viel Geld an den Hochschulen eigentlich verpulvert wird, weil also beide Seiten, Dozierende und Studierende, viel Energie investieren in etwas, was nicht nachhaltig ist. Und von daher, glaube ich, gibt es wie eine Art Produktivitätsgewinn. Die Zeit ist besser investiert. Und dann, glaube ich, die schon erwähnte KI könnte schon jetzt eine Hilfe sein. Zum Beispiel gibt es schon diverse Ansätze. Da haben wir Ende Jahr auch noch eine Tagung dann zum Thema KI und Assessment, wo eben auch, das ist auch jemand, glaube ich, aus eurem Studiengang, der wird dort auch ein Beispiel vorstellen, der David Köpfli. Der hat zum Beispiel einen Kastenbot trainiert, der dann eben Studierenden hilft, sich auf eine mündliche Prüfung vorzubereiten. Oder ein anderes Beispiel an dieser Tagung ist ein Physikprofessor, der trainiert jetzt gerade einen Chatbot, der dann eben den Studierenden ein erstes Feedback zu einem Laborbericht in einem Physiklabor gibt und sie reichen dann erst die überarbeitete Fassung den Dozierenden ein. Und da glaube ich, da gibt es schon Gewinne, wo wir eigentlich dann dort, wo wir Menschen die Stärken haben, die noch stärker ausspielen können als bisher.
Sehr interessant. Ich würde Ihnen gerne noch viel, viel länger zuhören. Aber als Abschluss vielleicht eine Frage an Sie. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen, wie könnte denn die Leistungsbeurteilung an Hochschulen, sagen wir in 5 oder in 10 Jahren, aussehen? Frau Kaufmann.
Ja, da kommen mir wieder die Schlussworte aus eigentlich der heutigen Diskussion in den Sinn, oder? Also kompetenzorientierte, praxisnahe, realitätsnahe Leistungsnachweise, wo der Prozess der Arbeit am Leistungsnachweis hochgewichtet ist, wo die Begründung seitens der Studierenden hochgewichtet ist und wo die Handlungsfähigkeit im Fokus steht. Ja. Ja. Und vielleicht zum Abschluss der letzte Gedanke. Ich denke, KI-Tools werden sicher noch mehr genutzt werden als so unterstützende Assistenten, sowohl für Lehrpersonen als auch für Studierende. Und wir müssen uns dementsprechend auch anpassen.
Für Sie, Herr Zimmermann, wie sehen denn Sie die Leistungsbeurteilung, sagen wir in 5 oder in 10 Jahren?
Also ich würde hoffen, dass so diese Massenprüfungen, Multiple-Choice-Prüfungen, Closed-Book-Prüfungen, wie ich sie anfangs beschrieben habe, dass die weiter zurückgehen und man eben mehr solche Dinge, wie wir sie heute besprochen haben, kompetenzorientierte Formate sieht, wo vielleicht eben KI Assistenzfunktionen übernimmt, aber natürlich nicht Ersatz fürs eigene Denken ist, weder bei den Studierenden noch bei den Dozierenden. Und ich glaube, es braucht da umfassende Lehr-Lern-Settings, wie du jetzt, Tatjana, vorhin eines beschrieben hast. Generell so Ansätze wie Challenge-Based Learning oder Service-Oriented Learning sind da, glaube ich, spannende Ansätze, wo dann eben die Leistungsbeurteilung einfach ein Teil des ganzen Lernsettings ist und nicht so ein Wurmfortsatz, dass man am Schluss dann noch prüfen muss, ob sie jetzt auch wirklich gut genug gelernt haben. Das könnte ich mir vorstellen im Idealfall, dass eben diese KI-Tools auch ein bisschen in diese Richtung führen. Und vielleicht kommen wir auch mal noch einen Schritt weiter, was Noten betrifft. Auch da könnte KI gar nicht so schädlich sein, dass wir nämlich so Abschlusszeugnisse, Bachelor-, Master-Urkunden, vielleicht nicht mehr einfach ein paar so ordinal skalierte Variablen mit bestimmten Fächern quasi notieren, sondern dass dort vielleicht in einigen Sätzen steht, wo die Stärken der jeweiligen Absolventin liegen. das, glaube ich, wären Chancen für die Zukunft.
Viele Möglichkeiten, viele Herausforderungen, aber auch viele Chancen höre ich heraus. Ich danke Ihnen beiden herzlich für diesen interessanten Austausch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie, wenn Sie einen vertieften Einblick in das Thema noch gewinnen wollen, gibt es in der vor kurzem erschienenen Publikation, die Herr Zimmermann auch angesprochen hat. Sie trägt den Titel Leistungsbeurteilungen an Hochschulen lernförderlich gestalten, die Möglichkeit noch einzutauchen. Weitere Informationen zum Thema Hochschuldidaktik an der PH Zürich finden Sie auch auf unserer Webseite phz.ch/hochschuldidaktik. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Tiziana Kaufmann und Tobias Zimmermann. Moderation: Wiltrud Weidinger.